die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikert. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug.
Ja, wir sind auf der Buchmesse in Bologna und ja, es gibt unter anderem ein Thema, was die ganze Branche aktuell sehr beschäftigt. Und zwar ist das die angestrengte Klage von Penguin Random House zum Thema KI, weil man dort nämlich ein Buch von Ingo Siegner, der kleine Drache Kokosnuss, über die KI erzeugt hat und die sah täuschend echt aus. Und das ist natürlich eine erhebliche Urheberrechtsverletzung und ja, und dafür ist natürlich ein idealer Gast, Carina Matern von Penguin Random House, dort die Geschäftsleiterin für den gesamten Bereich Kinder- und Jugendliteratur. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Also wo ich überall gestern und heute war, man sagt, boah, toll, dass die das gemacht haben. Endlich fängt mal einer an. Endlich traut sich jemand sozusagen Paroli zu bieten und überhaupt so eine Frage so aufzuwerfen, dass alle jetzt das Gefühl haben, es passiert was. Und wo vorher so ein Gefühl war, ah, das wabert so, man weiß nicht, wo man anpacken soll. Jetzt kommt ein Stein ins Rollen. Wie kamt ihr dazu, euch zu entscheiden? Wahrscheinlich war es ein Prozess, Überlegung vorher, zu sagen, okay, wir gehen diesen Schritt.
Ja, das war in der Tat, war das ein längerer Prozess. Wir haben das schon seit einer Weile beobachtet, was passiert mit unseren Inhalten, sozusagen, wie geht die KI damit um? Und wir hatten, wie auch viele Urheber, schon länger die Sorge, dass da Urheberrechtsverletzungen stattfinden. Und nun ist es ja aber relativ schwer, das dann auch nachzuweisen. Also wir können in diesen Datenraum nicht reingucken, wir können nicht genau sehen, was da passiert. Und dann hat uns aber sozusagen ermutigt, das Urteil, dass das Landgericht München zugunsten der GEMA mit ihrer Klage gegen OpenAI gefällt hat. Und daraufhin hat unser Justiziar mal testweise einen Prompt abgesetzt. Und der Prompt lautete, kannst du ein Kinderbuch schreiben, in dem Drache Kokosnuss auf dem Mars ist? Und wir waren dann ehrlicherweise doch auch ein bisschen erstaunt, wie weit die KI dann daraufhin gegangen ist, weil sie sofort gesagt hat, ja selbstverständlich, und hat angeboten, ein Manuskript zu schreiben, hat auch selber vorgeschlagen, dass sie das macht im Stile von Ingo Siegner, mit dem Ziel der Wiedererkennbarkeit und hat dann auch ein Cover entworfen, auf dem ganz klar Kokosnuss wie auch seine Freunde zu erkennen sind und ganz zum Schluss auch noch den Namen des Prompters, nämlich Rainer Dresen, auf das Cover gesetzt. Und damit war für uns total klar, wir haben jetzt den richtigen Fall sozusagen vor dem richtigen Rechtsrahmen und wir müssen das jetzt im Sinne der Urheber versuchen, anhand dessen einmal klären zu lassen.
Also das heißt, es war eigentlich, so klingt es, nur ein ganz kleiner Prompt und schon lief sozusagen eine Maschine an oder eine Maschinerie an, wo, so wie Sie das eben erzählt haben, man eigentlich staunt, was für eine Fülle plötzlich von selbst kam.
Ja, interessanterweise habe ich das gleiche mal mit Janosch und der Tigerente probiert und auch dort ChatGPT gesagt, er soll mir bitte mal eine Löwengans im Stile von Janosch erzeugen. Daraufhin hat mir ChatGPT aber geantwortet, dass er das nicht darf, weil er dann Urheberrechte verletzt. Er hat mir angeboten, er könne das im Stile von anbieten. Das war aber leider überhaupt nicht im Stile von, sondern da hat er sich entweder nicht bemüht oder vielleicht lagen die Daten nicht vor. Und andere haben das, glaube ich, jetzt auch schon probiert. Also es ist schon spannend zu hören, wie genau das funktioniert hat. Anscheinend beim Drachen Kokosnuss doch durch den alleinigen Prompt, mach mir das.
Ja, ist auch schön zu hören, dass es mal nicht geklappt hat, weil das nicht das ist, was wir auch rückgemeldet bekommen. Also im Zuge der Berichterstattung jetzt haben natürlich auch mehrere Journalisten, bevor sie berichtet haben, selber das versucht und haben uns eben auch rückgemeldet, dass sie damit erstaunlich erfolgreich waren und Ergebnisse bekommen haben, die dem Original sehr, sehr nahe und wir würden sagen eben zu nahe sind.
Und das sind ja keine Einzelfälle, sondern auch andere Verlagshäuser, weiß ich, haben schon probiert und haben Ähnliches festgestellt und waren erschrocken, wie leicht es sozusagen zu kopieren ist. Und die Sache ist ja jetzt, auch Ingo Siegner war not amused, nicht einverstanden. Den habt ihr aber auch ins Boot geholt.
Ja, Ingo Siegner ist mit uns im selben Boot. Also Ingo Siegner ist gemeinsam, tritt gemeinsam mit uns als Kläger auf. Und ich glaube, wer den Autor kennt, und das tun ja viele einfach, weil er so eine herausragende Erfolgsgeschichte hat, der weiß, dass der auch nicht dazu neigt, Dinge zu dramatisieren. Aber natürlich ist er genauso wenig wie wir damit einverstanden, dass offensichtlich seine Inhalte, ohne dass er dem jemals zugestimmt hätte oder wir, in der KI als Speicherung in irgendeiner Form vorliegen und dass sie in dieser Art und Weise kopiert werden. Und uns ist dabei, genau wie ihm, total wichtig, immer wieder zu sagen, wir klagen hier nicht gegen KI im Allgemeinen und wir klagen auch schon gar nicht gegen technischen Fortschritt, sondern wir klagen wirklich gegen diese Art, mit urheberrechtlich geschützten Werken umzugehen, die aus unserer Sicht schon jetzt ein absoluter Rechtsbruch ist.
Das bedeutet doch eigentlich, also eure Ergebnisse, die ihr bei dem Prompt erzielt habt, dass in der Cloud oder wo auch immer, also sozusagen das, was gesammelt wurde von der KI, schon so umfassend ist. Und es wurde immer gesagt, nee, das ist immer nur so ein bisschen und da kann man nichts mit anfangen. Aber dass das so umfassend ist, dass offenbar die Wertschöpfungskette mühelos kopiert werden kann.
Naja, der Hintergrund ist ja schon, dass im Grunde gerade Grafiker oder Illustratorinnen und Illustratoren ja auch ihr Portfolio immer zugänglich haben. Also Figuren sind ja auch in den meisten Fällen über digitale Kanäle sichtbar und alles, was im Netz steht, wird von den KI-Modellen auch genutzt. Und das ist natürlich erstmal der erste, die Basis dafür, was man an Material hat. Und das zweite ist, das gab ja schon in den USA auch die Prozesse, dass ja auch auf illegale Art und Weise Bücher, Buchinhalte, es gibt ja diese komplette Liste der von der KI eingelesenen Titel. Das ist ja eine riesengroße, umfassende Liste von auch vielen deutschen Autorinnen und Autoren mit deren Titeln in vielen, vielen Fremdsprachen, dass das dann noch zusätzlich kommt. Also das ist halt schon eine sehr, sehr umfassende Grundlage, auf der die KI im Grunde eigentlich alles erzeugen könnte, wenn sie freigelassen wäre. Und das ist natürlich eine schwierige Aufgabe für Verlage, an der Stelle jetzt noch irgendwo einzugreifen.
Ja, deswegen haben wir uns ja ans Gericht gewendet. Ne? Also das ist sicherlich nichts. Also wir haben versucht, das mit OpenAI zunächst außergerichtlich zu klären und haben da nicht zu einem Austausch gefunden. Und am Ende des Tages ist das ja genau der Grund, warum es so wichtig ist, dass ein Rechtsrahmen geschaffen wird. Ich weiß, dass es jetzt Stimmen gibt, die sagen, sozusagen der Drops ist gelutscht, das ist sowieso alles da drin. Ne? Und selbst wenn man davon ausgeht, ist es aber ja umso wichtiger, jetzt zu regeln, was bedeutet das denn? Ne? Also zum einen für die Zukunft zu regeln, dass es so einfach nicht geht. Kunst ist kein Selbstbedienungsladen und das gilt aus meiner Sicht für die KI-Unternehmen genauso wie für jeden Menschen auch. Und wenn Inhalte dort verwendet werden, dann müssen wir auch klären, in welcher Form wird denn das vergütet? Also, dass da jemand sozusagen einfach sich bedient an der Fülle von Werken, die es gibt und das Gefühl hat, sozusagen dafür nicht bezahlen zu müssen, was ich jetzt, das ist natürlich nur Unterstellung, ne? Aber genau das ist das, was wir geklärt sehen wollen und wo wir eben auch denken, da muss jetzt ein Rechtsrahmen geschaffen werden und zwar je schneller, desto besser.
Wie sind denn jetzt sozusagen die nächsten Schritte? Die Klage ist eingereicht. Jetzt weiß man zeitlich vermutlich gar nicht so recht erstmal, wie es weitergeht. Aber was nehmt ihr an? Was vermutet ihr, wie es jetzt weitergeht?
Ja, also wir stellen uns ein darauf, dass das eine längere Geschichte werden wird. Also unser Justiziar sagt uns, dass es in etwa 3 bis 4 Monaten überhaupt erst vermutlich das erste Mal zu einem Gerichtstermin kommen wird. Das liegt aber am Ende des Tages auch gar nicht in unserer Hand, sondern da müssen wir jetzt darauf warten, wie das Landgericht da agiert. Und dann hoffen wir natürlich sehr, dass das Ganze zu unseren Gunsten ausgeht, aber auch selbst dann wissen wir ja, dass es dann weitere Rechtsschritte geben kann und das war für uns natürlich auch was wir uns gut überlegt haben. Also haben wir diesen langen Atem, können wir uns dem aussetzen und am Ende des Tages sind wir in Deutschland die größte Verlagsgruppe und wer, wenn nicht wir, sozusagen müsste die Ressourcen dafür haben. Also wir haben das Gefühl, dass das jetzt ein guter Fall ist, in dem wir das, was wir da haben an Ressourcen auch einsetzen können, hoffentlich zugunsten der Urheber und der ganzen Branche.
Ja, im Augenblick gibt es ja noch so ein Gefühl darin rechtsfreien Raum. Die meisten Verlage haben ja jetzt im Impressum immer den Zusatz, dass ihre urheberrechtlichen geschützten Materialien nicht für Data Mining zur Verfügung stehen oder nicht für KI-Modelle zur Verfügung stehen. Aber das ist natürlich jetzt auch die Frage, wer kontrolliert das denn? Also kontrolliert ihr als Verlag, ob das stattfindet? Kann das ein Verlag als Vertreter der Urheberrechte das überhaupt tun? Das ist ja jetzt, bis es denn dann zu so einem Ergebnis kommt, ja auch erst nochmal so
eine... Beziehungsweise ist es überhaupt leistbar von der Arbeitsmenge?
ja, und technologisch?
Ja, also ich fürchte, die Antwort darauf ist nein, ist im Moment nicht leistbar. Und bei uns ist ja jetzt eben auch so, dass wir das über das Ergebnis nachweisen, ne? Wie Sie schon gesagt haben. Also anhand des Ergebnisses, das lässt den klaren Rückschluss zu, das konnte nur entstehen, weil diese Informationen in dem System vorlagen. Und das ist aber natürlich auch sozusagen die Forderung, die wir haben. Also dass zum einen nur Inhalte verwendet werden mit unserer Zustimmung, mit der Zustimmung der Urheber, dass wir zum anderen genau erfahren, was passiert denn eigentlich mit diesen Inhalten, dass der Output begrenzt wird in sinnvoller Art und Weise und dass es eben ein Vergütungssystem entworfen wird. Und ich glaube, da ist es aus meiner Sicht zu früh, jetzt schon darüber zu sprechen, wie genau das aussieht. Es gibt ja bestimmte Vorbilder in der Branche, aber das, was es jetzt zu klären gilt erstmal, ist ja, dass das nötig ist und dass es so wie bisher, nämlich mehr oder weniger eben im rechtsfreien Raum und ungeregelt, nicht weitergehen kann.
Ja, ist das jetzt nicht auch so eine leichte Verunsicherung bei den Urheberinnen und Urhebern, die natürlich diese Situation ja schon auch begleiten, sehen, kritisch begleiten, dass sie jetzt auch immer mit so einer gewissen Skepsis kommen und sagen, okay, ich habe hier was gezeichnet, ich habe hier was illustriert, ich habe hier was geschrieben. Ihr Verlag, als Verlag, könnt ihr mich denn da richtig schützen? Kommt diese Frage denn von den Autorinnen und Autoren und Illustratoren? Wie sehen die denn das als, wenn ihr jetzt vertretungsweise, als Urheber, wenn ihr vertretungsweise für sie in den Ring steigt?
Ja, also wir haben jetzt wirklich ganz viel Zuspruch erlebt und das ist auch das eine Schöne an dem Ganzen, nochmal zu sehen, wie viele jetzt sich auch da zusammenschließen und wie solidarisch die Branche da ist. Das zeigt, dass das ein Thema eben berührt, das Urhebern große Sorgen macht. Das wussten wir ja auch vorher schon. Ich glaube, dass die Hauptangst, mit der ich zumindest konfrontiert werde, die ist, dass man ersetzbar sein könnte. Und da versuche ich immer wieder darauf hinzuweisen, dass zum einen viele Verlage, wir in jedem Falle, es ja nach wie vor auch so halten, dass wir das ausschließen, die Nutzung von KI bei der Kreation von Inhalten und uns das auch zusichern lassen. Und dass ich denke, sobald wir es schaffen, dass da eben ein Rechtsrahmen geschaffen wird, dass da hoffentlich auch eine Transparenz herkommt, dass der Kunde überhaupt sehen kann, was ist KI erzeugt und was nicht, dann gilt es aus meiner Sicht, dass wir unsere USPs in den Vordergrund stellen. Und die haben wir. Wir haben eine Qualitätssicherung in dem, was echte AutorInnen und IllustratorInnen begleitet von Verlagen schaffen, die eben so nicht angeboten werden kann von jemandem, der da irgendwas kurz promptet. Wir haben Buchhändlerinnen und Buchhändler, die da sicherlich eine wichtige Rolle spielen werden, auch bei der Kuratierung mit ihrer Erfahrung. Und am Ende des Tages, also ich bin grundsätzlich immer optimistisch, denke, die Branche hat alle möglichen technischen Revolutionen überlebt, denn immer wieder wurden wir totgesagt, nie ist es passiert. Und wenn wir jetzt nochmal sozusagen einen Schritt weitergehen, die richtig großen Bücher, an die man sich lange erinnert, die richtig erfolgreich waren, das sind doch die voller Geist und Herz und Seele und da bleibt der Mensch der KI immer überlegen.
Jetzt ist ja Bologna einfach wunderbar zum Austauschen mit den Kolleginnen und Kollegen von anderen Verlagen. Sonntagabend war schon der Empfang der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen. Das heißt, man tauscht sich aus, man spricht miteinander. Wie gibt's denn Reaktionen vielleicht von anderen Verlagen, die sagen, toll, dass ihr das macht, dass ihr den ersten Schritt getan habt, oder gibt's keine Reaktion?
Doch, auch darauf spielte ich an, als ich sagte, es ist zumindest ein schöner Moment in dem Sinne nochmal zu sehen, wie wir als Branche auch gemeinsam uns Themen annehmen, die wichtig sind. Wir erfahren von ganz vielen Verlagen Zuspruch, die sagen, wie gut, dass jemand jetzt diesen Schritt geht. Wir hören schon auch von Verlagen, die das für sich selber genauso beobachten und auch überlegen, da Schritte zu gehen, weil das natürlich ein gemeinsames Interesse ist. Also allen, denen verlegerische Arbeit wichtig ist und denen der Schutz von Urhebern wichtig ist, können natürlich sich eigentlich nur wünschen, dass wir da jetzt Erfolg haben, und genau so sozusagen schlägt es mir hier auch entgegen.
Es ist ja auch eine große Lizenzmesse, wo man auch Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern, aus anderen Verlagen, aus anderen Ländern hat. Gibt es auch von deren Seite eine Rückmeldung? Hat man das dort wahrgenommen, oder ist die überhaupt die Problematik, die wir jetzt hier als rechte Vertreter für Urheberinnen und Urheber sehen, auch in anderen Ländern gleichermaßen der Fall?
Also die Berichterstattung hat sich erstaunlich weit verbreitet, auch international. Insofern werde ich auch angesprochen, auch von amerikanischen Agenturen, von den Verlagen und so weiter, die letztendlich aber eigentlich auch nur erstmal sagen, wie gut, dass jemand dagegen vorgeht. Ich gehe davon aus, sie beobachten jetzt, was passiert, und inwieweit sich das dann übertragen lässt, werden wir sehen müssen.
Ja, dann bleibt uns eigentlich Daumen drücken, dass es gut ausgeht, beziehungsweise nächste Schritte positiv verlaufen. Und allgemein, mit wem ich auch immer spreche, heißt, wahrscheinlich wird es bei uns in Deutschland vom Bundesverfassungsgericht landen. Aber alle warten eigentlich darauf, weil es dann ist es endlich einmal richtig entschieden und man kann nicht mehr, ja, aber die und das Oberlandesgericht hat so entschieden, das andere hat so, dass also nicht gegeneinander ausgespielt wird, sondern dass einmal feststeht und eigentlich rechnen alle damit, es kann nur positiv ausgehen.
Ja, also ich werde mich darüber freuen, wenn ich es dann sehe. Also ich bin dann beruhigt, wenn das Gerichtsurteil zu unseren Gunsten vorliegt. Ich freue mich sehr, dass die meisten Experten sagen, es ist eindeutig. Am Ende des Tages ist es aber erst dann eindeutig, wenn ein Gericht das bestätigt hat. Insofern hoffen wir, dass wir uns dann widersprechen.
Ja, ein Problem dabei ist natürlich auch, dass das im Grunde ja eine internationale Technologie ist, die in allen möglichen Ländern verortet werden kann. Und wenn man natürlich, ist ein bisschen so wie so eine Hydra. Also wenn man an der einen Stelle nun so einen Kopf abschlägt oder ihn zumindest reguliert, ist ja die Frage, ob man das wirklich branchenweit für die Artificial Intelligence Industry dann auch schafft. Und das wäre natürlich auch eine ganz, ganz große Hoffnung, dass das wirklich quasi dann von Deutschland aus weltweit zu einer klaren Regelung führt. Also das klingt schon nach einer Riesenaufgabe und da kann man nur Glück wünschen.
Ja, und Carina Matern und Rainer Dresen, ihr werdet sozusagen die Vorreiter.
Mit
Ingo Siegner zusammen. Also wir drücken die Daumen.
Und wenn ich lässt er den Drachen Kokosnuss einfach mal los.
Genau.
Dann wird er da aufräumen, ja, als Drache.
Vielen Dank, Carina Matern, dass Sie die Zeit genommen haben, sich mitten aus dem Messegetümmel rauszuziehen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank nochmal für das Interesse und auch natürlich fürs Daumenhalten.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.